SWR 2 Leben.
Las Vegas. In die größte Stadt des Bundesstaates Nevada kommen um US-Amerikaner und Touristen, vor allem um sich zu amüsieren. Doch am 1. Oktober 2017 richtete der 64-jährige Rentner Stephen Paddock dort ein regelrechtes Blutbad an. In nicht einmal 10 Minuten tötete er mit Schnellfeuergewehren von einem Hotelfenster aus 58 Menschen und verletzte mehrere hundert. Genau ein Jahr ist das nun her. Wie geht die Stadt der Shows und der Casinos mit einem solchen Massaker um? Und wie steht es um die Diskussion um schärfere Waffengesetze in den USA? The Show Must Go On. Las Vegas ein Jahr nach dem Blutbad. Eine Reportage von Tina Hüttel.
Las Vegas, nicht ganz ein Jahr nach dem Massaker, als Stephen Paddock von einem Hotelfenster aus 58 Besucher eines Music Festivals erschoss und über 500 verletzte, in weniger als 10 Minuten. Im Healing Garden, etwa 3 Kilometer vom Ort des Attentats entfernt, legen 3 Mitarbeiter der Stadt gerade einen Stromanschluss. Der Betonsockel ist ausgehärtet. Nun installieren Mike, George und Dave, wie die Aufnäher auf ihren grünen Hemden verraten, den Verteilerkasten.
Das hier war ein unbebautes Grundstück. In weniger als einer Woche wurde es hergerichtet. Alles wurde gespendet, die Bäume, für jeden Toten einen. Hier war nichts. Sie brachten die Erde, einfach alles. Und jetzt installieren wir Strom, damit der Park beleuchtet wird. Wir sind gerade mitten dabei.
Aber alle Arbeit und alle Materialien sind Spenden. Es gab keine Kosten für die Stadt.
Entstanden ist ein kleiner Park für die Opfer der Massenerschießung. Mit 58 neu gepflanzten Bäumchen. In deren Zweigen sind Glocken und Windspiele aufgehängt. Die Wege dazwischen mit bemalten Steinen gepflastert. Las Vegas ist hier so ruhig, wie Las Vegas überhaupt sein kann. Am Downtown Strip mit seinen Casinos und Hotels lärmen Tag und Nacht die Spielautomaten, Lautsprecher und der Verkehr. Hier stört nur ab und an der Bus, der an der Haltestelle gegenüber Passagiere ausspuckt. Angehörige, Überlebende, Trauernde kommen in den Healing Garden, um der Opfer zu gedenken. Heidi und ihre Freundin Annika sind heute um 6.30 Uhr morgens aufgestanden. Gute 4,5 Stunden hierher gefahren, um diesen Ort endlich zu besuchen. Sie haben bunt bemalte Steine mitgebracht. Beide tragen Cowboystiefel, deren Absätze ins noch spärlich wachsende Gras einsinken, als sie ihre Steine neben einem Baum ablegen. Neben ihren Namen haben sie ein orangenes Herz auf blauem Grund gemalt, mit der Zahl 58, umrahmt von Engelsflügeln. Auf einem anderen steht Survivors, Überlebende, denn das sind sie.
Wir waren da, 2 Leute starben direkt neben uns, einer rechts von mir, der andere links. Wir steckten mittendrin von allem, es war furchtbar.
Die beiden jungen Frauen sind heute zum ersten Mal wieder in Las Vegas. Sie leben in Riverside, einer 300.000 Einwohnerstadt in Kalifornien. Normalerweise fahren sie 5-6 Mal im Jahr hierher, um auszugehen, Shows anzusehen, Spaß zu haben. Der Number One Country Star, Jason Aldean, spielte auf der Freilichtbühne, als die beiden die Schüsse hörten.
I love country music. Yeah, that was my first festival I've ever been to, too.
Ich liebe Country Music. Das Festival war das erste, auf dem ich jemals war. Als die Schüsse losgingen, dachten wir zuallererst, es wäre ein Feuerwerk. Wir hatten keine Ahnung, woher sie kamen. Wir guckten nach rechts. Dann dachte ich, jemand schießt vom Boden auf uns, aber die Schüsse kamen von oben. Als wir heute nach Las Vegas reinfuhren, am Hotel Mandalay Bay vorbei, fühlten wir uns komisch. Es war ein hässliches Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Jetzt, sagt Heidi, hat sie Panik. Vor lauten Geräuschen, Menschenmassen und Konzerte machen ihr Angst. Dennoch haben sie und Annika sich für Ende des Jahres Tickets gekauft. Jason Aldean gibt wieder ein Konzert.
Ja, der Sänger, der spielte, als die Schießerei begann. Für uns ist das so ein Jahresding. Wir versuchen, Spaß zu haben. Aber natürlich kämpfen wir mit unseren Ängsten. Wir werden an die 58 Menschen denken, die starben.
Heidi trifft sich seit einigen Monaten regelmäßig mit einer Therapeutin. Ohne sie, sagt sie, wüsste sie nicht, wie sie weiterleben kann. Mit der Schuld, warum nicht sie, aber so viele andere starben. Langsam werde es besser. Doch wie lange braucht Las Vegas, um sich von dem Blutbad zu erholen? Oder hat die Stadt, deren ureigene Bestimmung das Vergessen ist, den dunklen Fleck auf ihrer Geschichte bereits getilgt? Das Massaker habe das Bild der Stadt verändert. Davon sind die städtischen Mitarbeiter überzeugt, die gerade ihren Pickup beladen. Und zwar auch zum Guten.
So konnten die Leute sehen, wie stark der Zusammenhalt in Vegas ist. Wir haben dieses schlechte Image von Sin City. Aber als das passierte, rannte jeder zum Blutspenden ins Krankenhaus, um Essen vorbeizubringen. Andere brachten Verwundete vom Konzert dorthin. Ich glaube, wir haben die Welt ganz schön überrascht.
Ja, die haben gemerkt, dass wir in Vegas eine echte Gemeinschaft sind.
Die Einstellung der älteren Generation zu Waffen jedoch habe sich wenig geändert. Die, die dafür sind, sind weiterhin dafür. Die, die dagegen sind, weiter dagegen, sagt George. Doch Massaker wie in Las Vegas und zuletzt Parkland und Houston werden langfristig etwas ändern. Da sind sich alle einig.
Ich denke, die nächste Generation wird einen viel größeren Wandel erleben als wir. Sie wird das Gesetz ändern.
Ja, sie werden 2020 zum ersten Mal wählen. Das sollten wir nicht vergessen. Sie werden kommen und wählen, und es werden viele sein.
Es ist die junge Generation, die gegen die Waffenliebe vieler Amerikaner aufbegehrt. In Parkland, Florida, tötete ein 19-Jähriger an seiner ehemaligen Schule Anfang des Jahres 17 Menschen. In Texas erschoss Mitte Mai ein Angreifer mit einer Shotgun 9 Schüler und einen Lehrer an einer Highschool. Seitdem demonstrieren überall im Land Schüler für Waffenverbote. Millionen verließen symbolisch bei sogenannten School Walkouts den Unterricht. Viele von ihnen liefen bei einem March for Our Lives mit, der in fast allen größeren amerikanischen Städten ins Leben gerufen wurde. Heidi ist 23. Nach der Highschool hat sie bei einem Pharmakonzern eine Ausbildung in der Buchhaltung angefangen. Sie sagt, sie habe die ganze Nacht fast kein Auge zugemacht. Hierher zu kommen, ist für sie ein großer Schritt. Für ein Waffenverbot zu demonstrieren, käme ihr jedoch nicht in den Sinn. Im Gegenteil, sie überlegt, eine Waffe zu kaufen.
Was Waffengesetze angeht, für mich ist es okay, dass Leute Waffen besitzen, um sich selbst zu verteidigen. Weil in Situationen wie dieser, wir hatten nichts, wir waren wie Ameisen. Und er trampelte einfach über uns hinweg. Wir konnten uns nicht schützen, wir konnten nur rennen.
Dass das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, wie es im zweiten Zusatz der amerikanischen Verfassung heißt, Menschen wie Stephen Paddock einschließt, ist Heidi klar. Auch, dass sie gegen einen Schützen wie ihn gar nichts ausrichten könnte. Einen, der mit Schnellfeuergewehren fast einen halben Kilometer weit weg aus einem Fenster zielt, auch das bringt sie nicht zum Umdenken. Heidi geht eine Holzwand im Park ab, an die hunderte Fotos, Zeitungsausschnitte, Zettel mit Gedichten und Beileidsbekundungen, für die Toten geheftet sind. Sie hofft, das Gesicht des Toten zu finden, unter dem sie sich damals versteckt hat. Heidi ist groß, über 1,80. Eine kräftig gebaute, junge Frau mit langen, sehr hellen Haaren, die der Wind immer wieder ins Gesicht weht. Etwa eine Minute, erzählt sie, sei sie einfach so dagestanden, ein einsames Ziel. Dann habe sie sich instinktiv hingeworfen und den leblosen Körper neben ihr auf sich gewälzt.
Ich könnte ehrlich nicht sagen, wer es war. Ich weiß nur, er war weiß, ein Mann. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht angesehen, nur auf mich gezogen. Ich kann es nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich schlecht deswegen. Ich weiß nicht, ich muss das tun.
Die Schuld, einen Toten benutzt zu haben, um sich zu retten, lastet auf ihr. Manchmal starrt sie nur vor sich hin, so wie jetzt auf die Wand. Manchmal habe sie unkontrollierbare Wutausbrüche, erzählt sie. weil sie sich so hilflos, so ausgeliefert wie damals auf dem Festival fühlt. Von einer Waffe verspricht sie sich wieder das Gefühl der Sicherheit.
Es gibt gute und schlechte Menschen. Wenn du Waffen abschaffst, werden die Schlechten sich trotzdem welche besorgen. Ihnen sind andere egal, sie haben keine Gefühle. Sie wollen nur, dass jeder leidet. Deswegen sollte Waffenbesitz nicht verboten werden, das ist falsch. Sie hätten den Florida-Schützen aufhalten können.
Es ist das Argument, das auch die NRA, die National Rifle Association, benutzt. Die mächtige Lobbyorganisation der Waffenindustrie. Ob nach den großen Amokläufen in Columbine 1999, Newtown 2012, Orlando 2016, Las Vegas oder zuletzt Parkland und Houston, immer hieß es, Waffen zu kaufen bedeutet sich zu schützen. Gegenargumente und Fakten zählen nicht. Es geht um ein Gefühl. In den Tagen nach dem Las Vegas-Shooting schnellten die Aktienkurse der Waffenhersteller nach oben, in Erwartung steigender Absätze. Natürlich sollten Menschen wie Stephen Paddock nie Waffen besitzen dürfen, sagt sie. Er sei offensichtlich psychisch krank. Und psychisch Kranken dürfe es nicht erlaubt sein, Waffen zu kaufen. Genau diese Verordnung der Obama-Regierung, dass Bürger mit schweren psychischen Krankheiten erfasst und vom Waffenkauf ausgeschlossen werden, hatte Präsident Trump in einer seiner ersten Amtshandlungen im Februar 2017 wieder aufgehoben. Den Amokschützen Stephen Paddock hätte dies jedoch ohnehin nicht betroffen. Er war zuvor nicht auffällig. Hinzu kommt, auf den großen Waffenmessen der USA kann jeder alles frei kaufen, ohne dass Käufer registriert und deren Hintergrund geprüft werden. Die beiden Freundinnen wollen jetzt los. Heute Abend feiert die Cousine von Annika ihren Junggesellinnenabschied. Die Cousine hatte überlegt, aus Rücksicht auf die beiden darauf zu verzichten. Aber Heidi und Annika erklärten, nein, sie wollten feiern. Sie wollen nicht für immer traurig sein. Sie wollen endlich vergessen. Wie wohl auch die Stadt, am liebsten die Ereignisse vom 1. Oktober 2017 vergessen würde. Am südlichen Ende vom etwa 7 Kilometer langen Strip, der Hauptamüsiermeile von Las Vegas, ragt das Mandalay Bay in die Höhe. Ein in der Sonne goldglänzender Komplex, wie ein mächtiges Segel, das in den sturblauen Himmel ragt. Gegenüber, in 400 Meter Luftlinie, liegt das Gelände, wo am 1. Oktober letzten Jahres das Country Music Festival Harvest 91 stattfand. Platz für ein Menschenmeer von rund 22.000 Besuchern. Es war ein Kugelhagel wie im Krieg. Mehrere hundert Schuss pro Minute hat der Täter abgegeben. Der Bus hält genau vor dem Festivalgelände. Ein Bauzaun ist mit grünem Stoff bespannt, sodass keiner durchsehen kann. Anders als im Healing Garden gibt es keine Schilder, keine Blumen, keine Fotos, um an die Tragödie zu erinnern. Einzig ein Herz aus Pappe und ein Zettel mit Hope, Hoffnung, sind in den Zaun geklemmt. Sie sind neu. Offensichtlich wird so etwas regelmäßig entfernt. Im Mandalay Bay ist die Hölle los. Wie überall in Las Vegas betritt man das Hotel durchs Casino. 12.500 Quadratmeter ohne natürliches Licht. Dafür aber mit viel falschem Gold an der Decke und tausenden flirrenden Lichtern der Spielautomaten. Ihr Geklingel ist ohrenbetäubend, ebenso die Musik. Man ist froh, wenn man die Türen zum Hotelgarten erreicht hat. Wobei, Garten ist das falsche Wort. Es ist ein Palmenmeer mit künstlichen Lagunen, Pools und einem Strand wie in Thailand. Menschen strömen in Richtung der Strandbars. Ein Kongress ist gerade zu Ende. Zeit für Drinks und ein Konzert.
Yeah, we just got out of the convention all week. Now it's a little drinky time. Yeah, because there's a live performance going on right now. It's unfortunate that went down, you know. People are desensitized.
Das Leben gehe für die Menschen halt weiter, sagen zwei Messebesucher. An jeder Ecke stehen jetzt Wächter mit Pistole am Gurt. Das Hotel hat die Security offensichtlich verstärkt.
Okay, I'll take you. What's your name?
4766 Zimmer und Suiten auf 42 Etagen zählt das Mandalay Bay, weltweit eines der größten Hotels. Vor den Aufzügen schauen Sicherheitsbeamte sich die Hotelbesucher jetzt genau an. Jeder Gast kann mit seiner zuvor programmierten Zimmerkarte nur genau in sein Stockwerk fahren. Stephen Paddock hatte sich in einer Suite im 32. Stock des Mandalay Bay eingemietet. Die Las Vegas Review, die größte Tageszeitung, veröffentlichte auf ihrer Website Monate später die Videos der Überwachungskameras. Darauf sieht man Paddock, der über Tage vor dem Attentat Koffer um Koffer hochschafft. 21 sind es insgesamt, darin Waffen und Munition. Einen 32. Stock sucht man jetzt bei den Aufzügen vergeblich. Nach dem 30. Stockwerk wechselt die Nummerierung und beginnt erst wieder mit 51. Fragt man einen Hotelangestellten warum, sagt er, besser, man treffe sich nach seiner Schicht draußen vor dem Hotel zum Gespräch. Später am Parkplatz vor dem Hotel ist es dunkel und windig. Der Mann vom Room Service zeigt auf das Fenster im 32. Stock.
If you look at the, where's this bay, well, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like 9.
Dort oben ist es, wo Bay steht. 1, 2, 3, 9 Stockwerke drunter. Das Fenster, wo es dunkel ist. Jetzt haben sie den 31., 32., 33., 34. Stock umbenannt. Es gibt keine 32 mehr. Sie fangen jetzt bei 50 an zu zählen, damit die Leute nicht mehr daran denken und Fragen stellen.
Ihm und seinen Kollegen wurde untersagt, über das Thema zu reden, vor allem mit Journalisten.
They don't want us to talk about it or anybody at all, media. As a matter of fact, a couple of people were fired instantly.
Ein paar, die es dennoch taten, wurden gefeuert, erzählt er. Ihm darf das nicht passieren, er hat zwei Kinder.
As an employee, you have the right to find out if there's if it's secure being there.
Dennoch würde auch er gerne wissen, warum keiner im Hotel etwas bemerkt hat.
It's a huge property. But in order for you to prevent things like that in any place in town.
Es ist eine riesige Anlage. Um so etwas zu verhindern, egal in welcher Stadt, bräuchte man flächendeckende Überwachungskameras und Metalldetektoren. Und zwar überall, ganz einfach.
Noch besser, sagt er, wäre, den Verkauf von Waffen zu verbieten. Der Sohn eines Freundes starb vor 1,5 Monaten, weil er zufällig bei einer Auseinandersetzung in die Schusslinie geriet. Ein Wahnsinn, sagt der Hotelangestellte. Er stammt aus Puerto Rico, der Insel, die manche als 51. Bundesstaat der USA sehen. Im Gegensatz zu allen US-Bundesstaaten hat Puerto Rico jedoch ein sehr striktes Waffengesetz. Übrigens von den USA durchgesetzt, aus Selbstschutz, weil es auf der Insel in den vergangenen 116 Jahren immer wieder Versuche gab, die Unabhängigkeit von den USA zur Not auch bewaffnet zu erringen. Auf Puerto Rico braucht es einen Leumundbürgen und einen vor einem Richter darzulegenden, triftigen Grund, um eine Waffe zu erwerben. Vom Hotel aus dauert es etwa 10 Gehminuten, bis man als Tourist von Ticketverkäufern am Las Vegas Strip angesprochen wird. Ein Trip zum Grand Canyon? Oder ein Tag auf der Shooting Range? Beides gehört in Las Vegas zum Standard-Kulturprogramm. Drinnen in einer Apotheke ist der Verkaufsstand aufgebaut. Talisha, eine nette Frau mit kleinen, kurzen Zöpfen, hat bereits die passenden Prospekte aufgeblättert.
Okay, I'll take this one from you, because this is helicopter. We don't want helicopter, we want bus. So I'll tell you about the West Rim, and I'll also tell you about the South Rim. Then we'll talk about guns. Woo, this is the fun stuff right here.
Der Grand Canyon ist schnell abgehandelt. Nun also zum Fun Stuff, zum wirklichen Spaß, den Waffen. Bullets and Burgers heißt der Anbieter.
So that's the buses. Now the shooting ranges. This one's outdoor. Okay. So this one will pick you up. It'll stop you off at the Hoover Dam.
Wir holen dich ab. Nach einem Fotostopp am Hoover Dam bekommst du noch umsonst eine Fahrt mit dem längsten Monster Truck der Welt, der im Guinness-Buch der Rekorde steht. Dazu gibt's außerdem kostenlos ein Ziel, das explodiert, wenn du darauf schießt. Und es gibt auch Mittagessen, Burger und Pommes. Nun zu den Waffen. Du bekommst 25 Runden mit einer der Subguns, 25 mit einem Maschinengewehr und 5 Runden mit einer 9mm.
For $9 more, I'll show you. You get more stuff. Let me write Kiyobashi's name on here.
Im Prospekt sind verschiedene Subguns, also Maschinenpistolen und Maschinengewehre, zur Auswahl gelistet. Eine MP5, eine Uzi oder lieber eine AK-47, die Waffe als Fetisch. Als die Polizei nach dem Attentat Stephen Paddock's Suite erstürmt, findet sie eine Pistole und 22 Schnellfeuergewehre. Darunter eine Kalaschnikow, M16-Gewehre, Gewehre des deutschen Herstellers Sig Sauer, alles halbautomatische Gewehre wie hier im Prospekt. Zusätzlich hatte Paddock einige mit einem Bumpstock, einem Aufsatz, ausgerüstet, damit sie wie vollautomatische Waffen eine Schusskadenz von bis zu 800 Schuss pro Minute abgeben. Nichts davon war illegal erworben, bis auf etwas verbotene Munition, die er besaß. Talisha zeigt nun Videos auf ihrem Handy von der Shooting Range. Sie war gerade mit ihrer 19-jährigen Tochter, ihrem Bruder und ein paar Arbeitskollegen dort.
Okay, so this is my brother shooting. You hear, you see the target in the distance. Those targets you shoot at, did you see them?
Is it difficult to meet the target, I guess?
Damit herumzuballern, sei absolut sicher und mache einfach nur Spaß. Hier ist es so normal wie Bowling gehen oder früher das Rauchen. Was das Rauchen angeht, sind die USA inzwischen rigoros. In Büros, in öffentlichen Gebäuden, sogar an Bushaltestellen herrscht striktes Rauchverbot. Inzwischen ist es geradezu unvorstellbar, dass die Leute früher einmal überall rauchen durften. Könnte es nicht auch so mit einem Waffenverbot sein? Doch das Land ist tief gespalten. Waffen sind in den USA ein Gewohnheitsrecht. Die Waffenbefürworter, etwas weniger als die Hälfte, pocht auf ihr Recht auf Selbstverteidigung und argumentiert historisch mit den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen gegen die britische Krone. Die anderen, die Waffengegner, halten mit Unfallstatistiken und Selbstmordraten in Haushalten mit Waffen gegen das Schutzargument. Und die Jungen schreiten zur Tat. Nach den Schulmassakern in Parkland und Houston gab es überall Massenproteste gegen Waffen. Verändert sich also etwas? Für Al war der March for Our Lives, der Marsch für unser Leben, in Las Vegas die erste Demonstration, die sie jemals besuchte. Sie ist 23.
Es war wirklich eindrucksvoll. Ich bin sehr emotional, deswegen habe ich natürlich die ganze Zeit geheult. Aber es fühlt sich gut an, was zu machen, sich zu engagieren.
Al sitzt in einem Hipster-Café ganz in der Nähe des Healing Garden, trinkt geeisten Filterkaffee aus Einmachgläsern, den ein Bartträger ihr serviert. Nun engagiert sie sich auch in E-Mail-Petitionen gegen Waffen. Eine ihrer Freundinnen wurde bei dem Musikfestival von Stephen Paddock am Bein angeschossen.
I was like, okay, and if someone brought it up, then I kind of was like, yeah, there needs to be like something done about it.
Früher, sagt sie, vor dem Massaker habe sie sich über die Frage von Gun Control kaum Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo etwas so nah passiert sei, müsse sich endlich etwas verändern. Einen Tisch weiter auf einem Palettensofa sitzt eine andere junge Frau.
I collect guns.
Sie sammelt Waffen. Zwar findet sie, dass es schärfere Waffengesetze geben müsste, aber sie sei strikt gegen ein generelles Verbot. Ihr Namen will sie nicht nennen, nur Sophie. Sie ist 21, wuchs auf einer Farm auf, wo sie Waffen zum Jagen benutzt.
Meine Familie hat sie immer benutzt, so.
Ihre Familie hatte immer Waffen. Sie wisse von klein auf, wie sie korrekt damit umgehe. Gerade in Staaten wie Nevada und Kalifornien, wo jenseits der Metropolen viel weites, ödes Land und Ranches sind, gehören Waffen zum alltäglichen Hausinventar. Und die Jungen hier, das wird in Las Vegas deutlich, sind mindestens ebenso gespalten wie der Rest der Nation.
The Show Must Go On, Las Vegas ein Jahr nach dem Blutbad von Tina Hüttel.